So ein paar Sekunden können schon lang sein, wenn man was erwartet und irgendwie es kommt nicht. Gell? Das ist ganz komisch. Dann kann sich so eine Minute echt anfühlen wie so eine Ewigkeit. Vielleicht kennt der ein oder andere das noch aus dem Matheunterricht. Die letzte paar Minuten vorm Ende, es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Es gehen einem viele Sachen durch den Kopf. Warum sitze ich eigentlich in der Schule? Was mache ich hier? Oder die paar Minuten beim Warten auf die Diagnose beim Arzt. Hat Dr. Google recht? Ist es gutartig, bösartig? Man weiß es nicht, einem gehen so viele Gedanken durch den Kopf. Man fängt an, irgendwie alles durchzudenken, jeglich erdenklichen Weg. Bei mir war es so, ich war 15 Jahre jung und habe mich auf eine Ausbildung bei der Sparkasse beworben. Und ich saß da, bin natürlich ein Tick pünktlich zur Ausbildung, zum Bewerbungsgespräch gekommen und saß da dann so 2-3 Minuten. Ey, die waren so lang, da ging alles durch den Kopf. Sitzt die Frisur, das Hemd, der Anzug? Habe ich die richtigen Antworten parat auf die Frage, was ist deine Schwäche? Wie verkaufe ich diesen einen Stift dem Mann im Bewerbungsgespräch? Werde ich mich gut verkaufen? Kann ich das überhaupt? Ist die Ausbildung der richtige Weg für mich? So ganz viele kurze Gedanken, die man da in solchen Momenten hat, da dann weiterhin dann das jede Morgen das Aufstehen und Hoffen, dass die Bewerbung geklappt hat und man das Antwortschreiben im Briefkasten findet, dass man angenommen ist. Bei mir hat sich die Aufregung gelohnt. Ich habe den Ausbildungsplatz begonnen und die Ausbildung auch schon abgeschlossen. Aber diesen Moment, dass sich was anfühlt wie so eine Ewigkeit, das kennt der Synagogenvorsteher Jairus nur zu gut. Er ist Synagogenvorsteher, ein anerkannter Mann in der Stadt. Er ist ehrenamtlich tätig als Organisator im Hintergrund in der Synagoge. Er managt den Gottesdienst der Juden. Doch bei ihm zu Hause, da geht's drunter und drüber. Seine Tochter ist todkrank. Seine Frau und er sind verzweifelt. Ein Leben ohne die geliebte Tochter? Ist das vorstellbar? Für die beiden nicht. Ich selbst habe noch keine Kinder, doch ich denke, dass die von euch, die schon Kinder haben, sich noch besser in diese Situation hineinversetzen können. Mein ehemaliger Mentor hatte einen sehr schwer kranken Sohn. Und zu sehen, wie der Gesundheitszustand von diesem Sohn diese ganze 6-köpfige Familie beeinflusst hat, das hat mir nur mal gezeigt, die Wichtigkeit von der Gesundheit der Kinder für die Eltern. Und in so einer Situation befindet sich Jairus. Seine Tochter krank, vermutlich beeinflusst sie die Krankheit das ganze Leben von Jairus, die Arbeit, das Mithelfen in der Synagoge, den Haushalt, alles ist ein bisschen zäher. Ganz häufig kommen Fragen auf. Gibt es noch eine Chance für das Mädchen? Kann Jairus als Vater noch irgendwas für seine Tochter tun? Und Jairus hört, dass Jesus wieder zurückkam ans Westufer, wo er wohnte. Ob er Jesus kannte und von seinen Taten wusste oder es seine letzte Hoffnung war, die er einfach irgendwie in sich drin so spürte, wissen wir nicht. Immerhin heißt der Name Jairus, er, Gott wird erwecken. Und vielleicht hat er sich ja daran erinnert. Er ging los zu Jesus. Dort angekommen war eine riesen Menschentraube. Durch sein Ansehen als Synagogenvorsteller und vielleicht dem einen oder anderen Ellenbogen ist er ganz nach vorne gekommen bis zu Jesus. Allererste Reihe steht ihm direkt gegenüber. Und vielleicht hat die ein oder andere Person in der Menge gedacht, das ist einer wie die Pharisäer. Der wird ihm gleich so eine richtig knifflige Fangfrage stellen und Jesus wird aufgedeckt, dass er doch nur ein Schwätzer ist. Doch das war nicht der Fall. Jairus hat keine Fangfrage gestellt. Jairus ist vor Jesus auf die Knie gefallen. Ein ganz klares Zeichen seiner Demut. Er hat äußerlich klar gemacht, ich bin in der Abhängigkeit von Jesus. Mir selber sind die Hände gebunden, ich kann es nicht mehr tun. Und Jairus hatte was zu verlieren. Sein Ansehen als Synagogenvorsteher. Was wirft Jairus sich da jetzt vor diesen Wanderpredigern nieder? Doch dieser Schritt der Abhängigkeit findet sich dann auch in seiner Frage wieder. Meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, dass sie gesund werde und lebe. Da ist kein Hintertürchen, wo er irgendwie noch rauskommen kann und sich nur mal selbst irgendwie gut darstellen kann. Es ist ganz klar die Bitte, Jesus, kümmere dich um meine Tochter, ich kann es nicht mehr. Und Jesus, der willigt ein, der geht mit Jairus mit ihm nach Hause. Die ganzen Menschenmenge folgt ihm natürlich. Und los geht's. Und ich glaube, für Jairus war das so ein bisschen so ein Moment von, ja, hey, ist Hoffnung da. Jesus kommt mit, er hat sich drauf eingelassen. So, der erste Punkt an Hoffnung ist da. So, ein Stein fällt von Herzen. Das Gebet, dass meine Tochter es gut geht, ist möglich. Und jetzt muss Jairus nur noch darauf vertrauen, dass Jesus das wirklich tut, dass Jesus wirklich heilt. Aber das hat er ja in seiner Frage schon klar gemacht. In dem körperlichen auf die Knie fallen ist eigentlich klar, ja, er vertraut, er hat diese Hoffnung. Aber ich denke, bei Jairus blieb trotzdem noch so eine Restspannung. So ein bisschen was, was diesen Luftballon an Hoffnung noch zum Platzen bringen könnte. Du hast jetzt Lust auf den Luftballon. Genau, und in diesem Heimweg voller Hoffnung von Jairus, da passiert was. Und zwar Jesus wird berührt. Jesus wird berührt und bleibt stehen. Und schaut auf eine Frau. Er wird von einer Frau berührt, die seit 12 Jahren krank ist. Und für die Jünger war Unverständnis. Hey, warum bleibt Jesus da jetzt stehen und nimmt sich die Zeit für die Frau? Und ich glaube, für Jairus muss das noch schlimmer gewesen sein. Er ist so ein bisschen wie auf heißen Kohlen und trippelt da vor sich hin und denkt sich, Jesus, komm auf, weiter geht's. Es kann die letzte Minute von meiner Tochter sein. Die Frau hier ist zwar krank, aber meine Tochter ist todkrank. Es macht gar keinen Sinn, dass du jetzt hier Zeit verschwendest. Jetzt, du hast doch schon gesagt, du hilfst mir. Jetzt komm mit nach Hause, Mann. Meine Tochter liegt im Sterben, Jesus, bitte. Und dann sieht er, dass Jesus die Frau heilt. Die Frau wird von 12 Jahren Blutungen geheilt. Boah, da ist wieder Hoffnung da. Jesus kann wirklich Wunder tun. Das ist nicht was, was ich nur mal gehört habe oder ein inneres Gefühl. Nee, ich habe es jetzt live gesehen. Diese Hoffnung wird größer und größer. Und dann passiert was Unerwartetes. Und zwar mitten in dieser Heilung, plötzlich nimmt sich Jesus nochmal Zeit für diese Frau. Er nimmt sich Zeit dafür und redet mit ihr. Und Jairus, hey, der sieht ganz hinten seine Leute aus seinem Haus kommen. Er sieht, dass sie kommen, laufen auf ihn zu. Seine Leute gucken ihn an, er guckt seine Leute an. Und sie sagen ihm, Jairus, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du weiter den Meister? Boom. Das, das ist was, was zerplatzt. Boah, muss das hart sein. Die ganze Hoffnung, die du hattest, die du in Jesus gesetzt hast, einfach zerplatzt, so lauter kleine Fitzel, die da auf dem Boden liegen. Boah, diese ersehnte Hochzeit mit der Tochter. Dass der Wunsch, dass die Tochter, dass man die Tochter aufwachsen sieht, zerplatzt, einfach nur noch Schnipsel. Ich stelle mir die Fragen von Jairus so vor. Boah, wie erkläre ich das jetzt meiner Frau? Wie gehen wir gemeinsam mit der Trauer um? War ich zu langsam? Hätte ich Jesus mehr stressen müssen? Warum wurde die Frau geheilt und meine Tochter sterben gelassen? Warum war die Frau wichtiger als meine Tochter? Kennen wir das nicht auch, wenn Gebete so zerplatzen in unserem Leben, so Wünsche, Träume, Pläne, die wir haben, wo wir auch vielleicht denken, ja, sind Jesus seine Pläne. Wenn wir gefühlt einfach zu spät sind und denken, Jesus handelt nicht in meinem Leben. Wir beten so viel dafür und es passiert nichts. Das Gebet für Heilung, das Gebet für den Freund oder das Familienmitglied, das noch nicht glaubt, das Gebet für die oder den passenden Partner, das Gebet, befreie mich von meiner Sucht, Jesus. Und es passiert einfach nichts. Das, was passiert, sind Gedanken, die aufkommen, Gedanken des Zweifelns. Beten bringt doch ohnehin nichts. Gott hat mein Gebet nicht erhört. Obwohl ich ständig im Gottesdienst Zeugnisse höre, wie Jesus Gebet erhört, bei mir passiert's nicht. Bringt es überhaupt was, dieser Glaube? Gibt es Gott oder ist es nur so ein Luftballon, der zack zerplatzt und man hat nur noch Fitzel in der Hand? Wie reagiert jetzt Jesus auf so eine Nachricht? Der müsste gar nicht reagieren. Die Leute haben ja mit Jairus geredet. Er hätte einfach sagen können, ja, nee, juckt mich nicht, Pech gehabt, ich gehe weiter mit meinem Tagesgeschäft, bisschen von Gott erzählen. Aber Jesus nimmt sich Zeit. Jesus nimmt sich Zeit und nicht für Diskussionen mit den Leuten aus dem Haus. Nein, Jesus nimmt sich Zeit für Jairus. Der guckt den an, guckt ihm in die Augen vermutlich und sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, das ist ein Satz, den vielleicht der eine oder andere kennt aus der Weihnachtsgeschichte bei Maria. Maria fürchtet sich vor der Heiligkeit vom Engel. Das ist es bei Jairus nicht. Jairus fürchtet sich vor seinen Zweifeln, vor der Angst, dass alles, seine ganze Hoffnung einfach nur zerplatzt ist. Und das Gegenstück zu dem fürchte dich nicht, das ist die Aufforderung von Jesus an Jairus. Glaube nur. Glaube nur. Boah, irgendwie hört sich das so unheimlich leicht und so unheimlich schwer gleichzeitig an. Vielleicht hört ihr das auch, ein Glaube nur, das wäre so leicht, aber es ist doch gerade alles zerplatzt. Und er hört immer wieder die Nachricht in seinem Kopf, deine Tochter ist tot. Oder das Gebet, das bei dir geplatzt ist. Und Jesus bittet Jairus zu glauben. Jesus ermutigt ihn zu glauben. Er geht mit ihm mit. Sie gehen zu Jairus nach Hause, wo die Mutter wartet, das tote Mädchen liegt. Und diesmal trennt sich Jesus von der Menschenmenge. Nicht mal alle Jünger dürfen mitkommen, nur Jakobus, Petrus und Johannes. Aber was will Jesus jetzt eigentlich noch im Haus von Jairus? Was muss da in Jairus vorgegangen sein? Der Weg nach Hause muss so richtig krasse Achterbahnfahrt sein. War die Nachricht von meinen Freunden Fake News? Ist meine Tochter doch nicht tot? Heilt Jesus meine Tochter doch? Ist er irgendwie dazu in der Lage oder werde ich wieder nur bitter enttäuscht? Werden es wieder nur Fetzel sein? Sie kommen im Haus an. Da ist Durcheinander, Weinen, Enttäuschung. Die Nachricht war wahr. Die Tochter ist tot. Daran ist nicht mehr zu zweifeln. Die Familie trauert. Doch Jesus läuft in das Haus und sagt: Was lärmt ihr und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft nur. Hä? Hat's Jesus nicht gecheckt? Das Kind ist wirklich tot. Ist der ein bisschen verwirrt? Oder hat er doch die Möglichkeit, das Kind zu heilen, vom Tode auferstehen zu lassen? Und die Reaktion von den Leuten im Haus ist ziemlich klar. Die sind sich sicher, der checkt's nicht. Wir haben den Puls gecheckt, Jesus. Da schlägt kein Puls mehr. Die Tochter ist wirklich tot. Jetzt mach ihm doch nicht unnötig Hoffnung. Und für Jairus ein Hin und Her. Tue ich das, was Jesus sagt? Glaube ich? Oder höre ich auf die Zweifler, die mir einreden: Vergiss es, nimm deine Situation an, deine Tochter ist tot, komm damit klar. Das Coole ist, zwischen all diesem Hin und Her bleibt Jesus Herr dieser Situation. Er schickt die Zweifler raus aus dem Haus und geht mit dem Vater Jairus und der Mutter in das Zimmer der Tochter. Er nimmt noch seine mitgekommenen Jüngern mit. Und er greift die Hand der Tochter. Jesus ergreift das Kind bei der Hand und sprach zu ihm: Talita cum. Das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Ein letztes Zittern, ein letztes Mal warten, steht das Mädchen wirklich auf. Und ja, es steht auf, es lebt, das Kind läuft umher. Die Zweifel sind überwunden, das Zittern hat sich gelohnt. Ja, welch eine Freude. Hey, da müssen Freundentränen gekullert sein. Umarm, vielleicht auch Sprachlosigkeit. Wow. Jairus darf sehen, Jesus ist stärker als der Tod. Das darf Hoffnung geben. Jesus ist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Es wird betont, dass sich Jairus Glauben nach der Aufforderung, es wird nicht betont, dass sich Jairus Glauben nach der Aufforderung Jesu verändert hat. Die Aussage "Glaube nur" wurde Jairus Glaube so stark, dass Jesus das Wunder tat. Das war nicht der Fall. Jesus hat das Wunder getan, um den Glauben zu stärken. Wenn andere Menschen uns zusprechen, dein Glauben hat keinen Sinn. Wenn unsere Gedanken zu Zweifeln werden, werden meine Gebete überhaupt erhört? Macht mein Glauben Sinn? Kann Gott wirklich Wunder tun? Diese lauter Schnipsel, die so lauter Fragen aufwerfen von zerplatzter Hoffnung, in der Situation ermutigt uns Jesus. Ja, dein Gott ist größer als die Zweifel. Dein Gott ist sogar größer als der Tod. Er kann Naturgesetze überwinden. Jesus ist größer als der Tod. Er ist auf die Welt gekommen. Er kennt unser Leiden. Er hat gelitten. Jesus ist der Gott, der den Tod besiegt hat. Das ist der Grund, warum wir vertrauen dürfen, dass Jesus wirklich größer ist als unsere Zweifel. Und in genau diesen Zweifeln darf uns Jairus ein wirklich großes Vorbild sein. In seiner Lage mit dem Gefühl, alles ist zu spät. Zweifeln werden von überall her gesät. Dort schaut Jesus ihn an, ignoriert alle einprasselnden Zweifel und spricht ihm zu: Fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Das möchte uns Jesus heute noch zusprechen und er tut es heute auch noch. Und ich bin mir sicher, auf ganz unterschiedliche Weisen. Bei mir ist es zum Beispiel durch ein Worship-Lied gewesen, das mich angesprochen hat, das mir Mut zuspricht. Das war während Corona mein Gebet und mein Plan war es, auf eine Bibelschule zu gehen nach der Ausbildung. Und es ist zerplatzt. Das ging nicht. Dort hat mir das Lied Trust in You von Laurin Daigle geholfen. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers, as I cry out to you, I will trust in you. In diesem Refrain geht es genau darum, Gott tut nicht das, was wir uns wünschen. Doch am Ende bleibt der Ausruf, ich will dir glauben, ich werde dir glauben und ich glaube dir. I will trust in you. Und im Vers darauf die Zusprüche, die Gott uns gibt. Truth is, you know what tomorrow brings. There's not a day ahead you have not seen. Das ist das, was mich ermutigt hat. Vielleicht kennt ihr aber auch das innere Gefühl, dass Jesus da ist, er dir Frieden schenkt und dich durch deine Zweifeln oder deine Situation gerade durchträgt. Ein ermutigender Bibelvers, der dir hilft, wenn du kämpfst, glauben zu können. Bei mir ist Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Den lese ich regelmäßig, wenn ich kämpfe, wenn ich zweifle. Oder das Gebet von einer Schwester oder einem Bruder, das mich ermutigt im Glauben, gerade wenn ich zweifle. Wenn Zweifel hochkommen wie bei Jairus, ist es so wichtig, dass wir uns Wege suchen, wie gerade beschrieben, dass Gott größer ist. Und Jairus hat sich in der Situation auf den Weg zu Jesus gemacht. Er ist an seiner Seite geblieben und durfte hören und erleben, was es heißt. Fürchte dich nicht, glaube nur. Wenn wir im Gottesdienst sitzen oder sonst wo an einem Kreuz vorbeilaufen, es uns um unseren Hals hängt, dürfen wir uns sicher sein. Unser Gott ist größer. Er hat den Tod am Kreuz besiegt. Er ist größer als der Tod. Er ist größer als unsere Zweifel. Und genau das durfte ich im Sommer erleben. Ich war auf so einem wunderschönen Zeltlager. Ich hatte die Aufgabe, den evangelistischen Abend zu organisieren. Ich wollte eine Predigt machen, die das Evangelium erklärt für die Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren. Und danach sollte es so Stationen geben, wo die Kinder Fragen zum Glauben stellen durften. Wie lebe ich eigentlich meinen Glauben mit Jesus, den ich doch gar nicht sehe? Oder am Kreuz ihr Leben Jesus geben konnten. Und wir waren an dem Tag im Freibad. Ich bin extra früher heimgegangen. Ich wollte nochmal den Abend durchgehen. Und da kam sie hoch. Lauter Zweifel, lauter Gedanken. Christian, kannst du das überhaupt? Hast du deine Worte gut durchdacht? Kommt das Evangelium wirklich durch? Hast du alles für die Station vorbereitet? Ach Christian, du kannst das eh nicht. Du bist viel zu schlecht. Du hast dich nicht gut genug vorbereitet. Zu müde bist du ohnehin auf dem Zeltlager. Lass es einfach bleiben. Ich wollte meinen Laptop zuklappen. Und einfach, hey Mann, es langt mit Zeltlager, ich habe wirklich gar keinen Bock mehr. Und auf gar keinen Fall jetzt noch zu predigen über Jesus. Boah. Und es hat mir so geholfen, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, ich möchte für dich beten, ich möchte dich ermutigen. Jesus ist stärker als deine Zweifel, die gerade hochkommen. Und wir haben dann noch vor der Andacht Lieder gesungen mit den Kindern. So wie Pommes ohne Ketchup, wie ein Schlauchboot ohne Luft, so bin ich Jesus ohne dich. Und diese Lieder haben mich persönlich so ermutigt, dass ich den Abend durchziehen konnte, dass ich nicht heimgefahren bin. Und jetzt im Nachhinein durfte ich sehen, was es heißt, fürchte dich nicht, glaube nur. Gott hat das Beste daraus gemacht. Kinder haben an diesem Tag einen Neustart mit Jesus gemacht, haben Fragen gestellt, wie man ein Leben mit Jesus leben kann. Und ich durfte mal wieder erfahren, was es heißt, dass Jesus der Sieger ist. In all diesen Fitzeln, in all diesen Zweifeln durfte ich erfahren, was es heißt, Jesus ist der Sieger über diese Welt. Auch bei hochkommenden Zweifeln. Und daran darf ich mich immer wieder erinnern. Und die Verse von Jairus enden leider nicht mit diesem Happy End. Die Tochter steht auf und läuft umher, alles toll. Jesus gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte, und sagte, sie sollten ihr zu essen geben. Irgendwie ein bisschen ein wildes Ende, oder? Ich muss zugeben, ich hätte den Vers am liebsten weggelassen. Ich habe echt lang drüber überlegt, ob ich den jetzt noch mit reinbringe oder nicht. Aber irgendwie hat der Vers auch was Cooles und zeigt noch mal ganz doll Jesus seine Art und Weise. Und zwar beim zweiten Teil, sie sollten ihr zu essen geben. Jesus sieht das Mädchen und ihre Bedürfnisse, ihre ganz natürlichen Bedürfnisse. Und das tut er bei uns auch. Auch in unseren Zweifeln sieht Jesus unsere Bedürfnisse. Er sieht dich. Und dass niemand das wissen sollte. Das ist die spannende Frage. Es ist doch ein Riesenwunder passiert. Warum darf es niemand wissen? Ich sage es euch, es hat nicht geklappt, mit dem soll nicht weitererzählt werden, weil es steht in der Bibel, irgendjemand hat geschwätzt. Und ich glaube, dass es darum ging, dass Jairus nicht zu den Leuten geht, die ihm nur Zweifel einreden, die sagen, ach, stimmt nicht, ich will eh nicht glauben. Jesus wollte ihn beschützen vor wieder einprasselnden Zweifel, wo er noch so erschüttert war in dieser Situation. Denn ich glaube, Jesus möchte, dass Jairus weiß, dass Jesus größer ist als der Tod, dass Jesus größer ist als unsere Zweifel, dass Jesus Wunder tun kann und das auch noch heute. Denn Jesus spricht dir zu. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Und ich will euch ermutigen, sucht euch in den Situationen, wo etwas zerplatzt, wo Zweifel hochkommen, eine Strategie, in der ihr sagen könnt, ja, ich glaube. Geht auf die Menschen zu, die ihr seht, wo ihr wisst, hey, die zweifeln gerade. Betet für sie im Stillen oder in einem Gespräch. Kümmert euch untereinander als Gemeinde. Lasst uns erinnern daran, dass Jesus stärker ist als unsere Zweifel, Jesus stärker ist als der Tod. Und wir haben heute das große Privileg, uns an diesen Tod von Jesus, der uns wieder vereint hat mit dem Vater, nochmal in ganz spezieller Weise zu erinnern. Wir dürfen uns daran erinnern, indem wir das Abendmahl feiern, indem wir ihn schmecken und spüren dürfen. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Ich glaube, es kommt jetzt erst noch ein Instrumentalstück.